Das ist ja echt schön, dass so viele Leute heute Abend gekommen sind. Ihr seid eine fleißige Gemeinde. Und ihr singt immer so schöne Lieder. Eine gute Mischung aus alten und aus jungen Liedern. Da werden die Herzen der älteren Generation erfreut und die Herzen der neueren Generation. Wunderbar. Wir haben schon zwei Einheiten miteinander gehabt. Einmal haben wir darüber gesprochen, dass wir äußerlich herausgefordert sind. Am Sonntagmorgen haben wir gesprochen über Elia und die Raben, die Fleisch und Brot brachten. Und wir haben darüber nachgedacht, dass Gott ein wunderbarer Versorger ist. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, dass er geistlich herausgefordert war, als er vor diesem Volk steht. Und wir haben mal so versucht, so ein bisschen herauszukitzeln, was er wohl empfunden hat. Der hat ja nicht nur einfach die Keule geschwungen und hat gesagt, ihr seid böse, ihr hinkt auf beiden Seiten, jetzt zeige ich euch's mal. Sondern er hatte einen Schmerz gefühlt für die Verlorenen. Und wir haben darüber nachgedacht, wie ist es in unserem Leben, ob wir das noch fühlen. Schmerz zu fühlen für Verlorene ist ja nichts Schönes und doch manchmal notwendig. Denn das zeigt, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sind uns nicht gleichgültig. Und wir wollen für sie beten und wir wollen sie gewinnen und wir wollen vor ihnen stehen, wie ein Elia, sie immer wieder auch herausfordern im Gespräch. Wir wollen für sie beten. Ja, wir können nicht, haben wir gestern gesagt, Feuer vom Himmel regnen lassen, damit sie alle nachher sagen, der Herr lebt oder es gibt Gott. Das können wir nicht, aber wir können dafür beten, dass Gott sich in dem Leben derer, die wir lieb haben und für die wir beten, mächtig erweist. Und heute geht es darum, dass wir seelisch, oder erstmal Elia, dass Elia seelisch herausgefordert war. Und wir versuchen heute ein wenig Einblick zu nehmen in unsere Seele, in unser Erleben und wie es uns so geht bei der einen oder anderen Situation. Ich lese den Text aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 7. Und ihr könnt ihn mitlesen. Es heißt, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Jetzt muss ich weiter gucken. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter diesem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. In der Seele von Elia hatte sich zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge angestaut. Er hatte lauter, das muss man ja bis hierhin sagen, er hatte lauter gute Erlebnisse gehabt. Herausfordernd, aber letztendlich waren sie durchweg alle gut ausgegangen für ihn. Er betete, dass es nicht regnet und es regnet nicht. Was für ein Wunder. Er wurde versorgt am Bach Kritt, durch die Raben. Eine Witwe versorgte ihn anschließend und sie erlebten, wie das Mehl im Topf nicht aufhörte und das Öl im Krug nicht leer wurde, ohne dass sie zwischendurch mal einkaufen mussten. Es war immer genug da. Und nach 3 Jahren gibt es diesen Kampf der Götter auf dem Karmel und auch dort betet er, dass Feuer vom Himmel kommt und es kommt Feuer vom Himmel. Lauter guter Gotteserfahrungen, die er gemacht hatte und die sein Leben, sein Lebensweg bis dahin, ja, wir dürfen ruhig sagen, schmückten. Und jetzt lesen wir das. Isabel, die Ehefrau Ahabs, die Königin, sie macht ihm Angst, weil sie sein Leben beenden möchte. Wir könnten jetzt sagen zuerst, naja, seine Reaktion ist schon verständlich. Stell dir vor, jemand steht vor dir oder lässt dir ausrichten, dass er dich umbringen möchte, da hättest du auch erstmal Angst. Allerdings muss ich sagen, es war ja bis dahin nicht so, dass er das nicht kannte, in Lebensgefahr zu sein. Er wäre stand vom Hungertod, wenn die Raben ihn nicht versorgt hätten. Er stand 450, insgesamt 800 Priestern, Götzenpriestern gegenüber. Das hätte auch anders ausgehen können. Da war er doch recht mutig. Er war ein paar Mal in Lebensgefahr und seine Erfahrungen hätten ihn eigentlich mutig sein lassen können. Dass das auch hier gut ausgeht, wenn Isabel von Weitem ein bisschen schreit. Es ist interessant, was er dann im Vers 4 hier sagt. Er sagt, also er ging erstmal in die Wüste und dann setzte er sich unter so einen Busch und dann wünschte er sich zu sterben. Und er sprach, es ist genug. Es ist genug. Und in diesem kleinen Satz steckt so viel menschliche Wahrheit über die Seele. Man könnte ihn jetzt auch therapieren, also versuchen, ihm deutlich zu machen, also Elia, ich würde das vielleicht so machen, komm mal in mein Büro, wir arbeiten mal miteinander. Also, so mal Pro- und Kontraliste, was hast du pro bis jetzt Gutes erlebt? Und dann würde das aufschreiben. Was hast du kontra Schlechtes erlebt? Würde das aufschreiben. Wie ist die Gewichtung? Und mein Ergebnis wäre gewesen, also du hast wesentlich besser bislang abgeschnitten, du musst dir gar keine Sorgen machen. Das wird schon gut. Aber so einfach, so rational funktioniert die menschliche Seele einfach nicht. Sie nimmt wahr, was passiert. Sie nimmt auf, was geschieht. Und sie ist wie ein Speicher. Und sie vergisst nicht einfach. Und alle Erlebnisse und sämtliche Worte und Erfahrungen und auch Emotionen drücken sich ganz fest ein in die Seele. Na klar, könnte man sagen, war es ein Wunder, dass er betete und es nicht mehr regnete. Aber er war doch plötzlich selber betroffen von der Hungersnot. Na klar wurde er versorgt, aber wie lange die Zeit dauerte, bis dass Gott ihm sagte, ich versorge dich, das wissen wir nicht. Und als der Bach, an dem er saß, so langsam nie weniger wurde, da kann es ja sein, dass auch in ihm die Sorge aufstieg und er sich vielleicht fragte, was wird sein, was soll werden? Und wir könnten so jedes Ereignis, was er bis dahin erlebt hatte, durchgehen. Na klar, Gott hat immer gerettet, wunderbar geholfen, wundersam. Aber wir lesen, dass hier nun Schluss ist. Bislang lesen wir sein Leben in einer Art Ergebnisprotokoll. Das ist passiert, mit Israel und das geschah in seinem Leben. Aber diese Frequenzen dazwischen, diese Phasen, die er durchlebte und vielleicht auch durchlitt, die kann man nur erahnen, wenn man das liest. Es war Stress, was er erlebte. Negativer Stress und es war auch positiver Stress. Und beides macht etwas mit der Seele. Und beides drückt sich in unsere Seele ein. Der Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, dass Elia ein Mensch war wie wir. Er war von gleicher Art. Wenn man seine Geschichte liest, dann macht das so ein Superheldenbild. Aber wir haben das schon mal gesagt, er war ja nicht ein Superheld. Und Jakobus im Neuen Testament macht das nochmal deutlich, was er für ein Mensch war. Wie du und ich. Ich würde mich nie mit Jakobus auch nicht, aber auch nicht mit Elia vergleichen. Aber Jakobus macht das. Er war ein Mensch wie wir, von gleicher Art, machte das Gleiche durch, durchlitt das Gleiche, reagierte genauso, wie wir auch reagieren. Und es ist ja auch wahr in Elias Leben, dass der Herr sein Hirte war und dass es auch in unserem Leben war. Der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln. Und er weidet uns immer auf einer grünen Aue und er führt uns immer zu frischem Wasser und er erquickt unsere Seele und er führt uns auf dem richtigen Weg um seines Namens willen. Und er bereitet vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und er salbt unser Haupt mit Öl und schenkt uns voll ein und er lässt uns Güte und Barmherzigkeit erleben unser Leben lang. Das stimmt. Wenn das der ganze Psalm wäre, das wäre schön. Aber ihr, es ist nach 20 Uhr, ihr habt bestimmt aufmerksam zugehört. Was hat denn gefehlt? Ich schätze, ihr meint das mit dem dunklen Tal. Ich habe es nicht ganz verstanden. Genau, der aufmerksame Bibelleser, dem ist das irgendwie bestimmt aufgefallen. Da fehlt was, das klang zu schön, um wahr zu sein. Zwischen der Versorgung Gottes und dem Bereiten des Tisches, da ist auch das Tal und da ist auch das Dunkel und da ist auch das, was Elia erlebte. Und das dazwischen, darauf kommt es mir heute Abend an. Nicht, was man so sieht, sondern das dazwischen. Das, was sich plötzlich ausdrückt in dieser Wüste und in diesem kurzen Satz, es ist genug, ein Finale findet. Es kommt etwas hoch bei Elia. Es war nicht nur die Angst vor Isabel. Die hätte ihn am liebsten tot gesehen. Es war schon vorher die Angst, nicht versorgt zu werden. Es war schon vorher die Sorge, was wird, wenn der Bach leer wird. Es war vorher übrigens die Sorge, das haben wir gar nicht erwähnt, dass ja er erleben muss, wie ein Kind stirbt. Erinnert ihr euch? Das haben wir gar nicht bedacht bei der Witwe. Wunderbar, die Versorgung. Auf einmal ist das Kind. Und er bekommt den Vorwurf gemacht. Du Mann Gottes und die Frau, ist ja klar, das Kind stirbt. Irgendjemand muss doch jetzt da schuld sein. Erstmal erlebt dieses Haus ein totes Kind. Gut, der geht dann hoch und er weckt das wundersam wieder auf. Aber der Stress, den hat er auch noch durchgemacht. Und dann macht Ahab ihm den Vorwurf. Du bist schuld daran, dass Israel die Hungersnot hat. Es ist erstmal leicht dagegen zu halten und trotzdem ist der Vorwurf ja im Raum. Und trotzdem sind ja Worte gesagt, du bist schuld. Da kannst du tausendmal sagen, ich bin schuld, du bist schuld, aber ich bin schuld. Worte sind etwas, was die Seele am sensibelsten aufnimmt. Worte sind etwas, was wir nicht mehr einfangen können. Wenn Worte gesagt sind, dann kann man 100-mal sagen, das habe ich nicht so gemeint. Aber hinter einem Wort, was aus meinem Mund gekommen ist, kann ich nicht mit dem Kescher hinterher und es einfangen. Und hoffentlich trifft dieses Wort den Menschen nicht in seinem Herzen. Es ist erstmal gesagt und es macht etwas mit dem Menschen. Du bist schuld. Du bist schuld, Ahab. Aber der Vorwurf ist erstmal gemacht. Und dann dieser Blick auf das abgefallene Volk. Ja, jetzt loben sie. Natürlich, nachdem das Feuer vom Himmel gekommen ist. Aber wie lange dieses Halleluja-Rufen bleiben wird beim Volk, ja, das ist auch ungewiss. Elia hat wirklich was durch. Und zwar hat er Sieg erlebt und er hat ein Tal erlebt. Und er hat einen Sieg erlebt und ein Tal erlebt. Irgendwo habe ich das mal gehört oder gelesen. Wir gehen als Christen von Sieg zu Sieg. Das klingt ja super. Aber vor einem Sieg ist immer ein Kampf. Das Ergebnisprotokoll, was wir im ersten Könige, in diesen Kapiteln, die wir an diesen Abenden durchnehmen, lesen, das ist tatsächlich nur das Ergebnis. Das sind die Siege. Aber dazwischen gibt es den Kampf. Und jetzt wünscht er sich ein wenig Ruhe. Und ein wenig Gelassenheit. Dass doch jetzt dieses Volk, was dann ruft nach dem Karmelsieg, der Herr ist unser Gott, dass doch jetzt endlich mal wieder so eine Umkehr stattfindet. Und was passiert dann? Von weitem schreit Isabel. Ich töte dich. Und dann war der fertig, der Mann. Nur weil die schreit, ist er fertig. Er hat so viel gegeben, er hat so viel durch, er hat so viel geglaubt, er hat so viel gehofft, er hat so viel gebetet. Und dann reicht oft nur noch eines, um einzubrechen. Ein kleines, gar nicht mehr viel. Manchmal wundert man sich ja, dass man, wenn man irgendwas einem Menschen sagt, der auf einmal so richtig explodiert. Und denkst du, huch, ich habe doch gar nichts gemacht, das habe ich doch nicht so gemeint oder das war doch gar nicht so hart. Aber da war eine Geschichte hinter. Wenn Menschen reagieren, dann reagieren sie oft deshalb, weil irgendetwas angestaut ist, weil etwas aufploppt, weil etwas schon im Vorfeld da gewesen ist, wo du eigentlich nur noch ein bisschen was sagen musst und schon gibt es die Explosion. Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Elia ist leer. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. So ein richtiges, aus dem Innersten kommendes, es ist genug. Und das zeigt dir die Grenze des Erlebten. Du möchtest nicht noch mehr erleben. Es reicht. Und die Leere, die man dann plötzlich spürt, die breitet sich aus. Es ist genug. Unsere Seele funktioniert wie ein, erschreckt jetzt nicht, alles klar? Ist gut. Unsere Seele funktioniert wie ein Pop-Fidget oder wie ein Hüpfplopper. Ihr lieben Geschwister, die ihr heute nicht dabei seid, sondern euch das nachher anhört, googelt das bitte mal. Ihr könnt das ja nicht sehen. Pop it, pop, fidget oder Hüpfplopper. So funktioniert unsere Seele. Da sind viele Ereignisse, da sind viele Erlebnisse, da sind viele Worte, da sind viele Sachen und es drückt sich alles ein bei uns. Wir hatten das früher mal als Kinder, diese Plopper, die kennt ihr das vielleicht auch? Dann hat man die irgendwo draufgelegt auf dem Tisch, da hat man da drauf gedrückt, dann drückte sich das ein und irgendwann ploppte das hoch. So funktioniert unsere Seele. Es drückt sich ein. Wir bekommen Eindrücke von außen. Ganz unterschiedliche, gute Eindrücke, negative Eindrücke, gleichgültige Eindrücke, egal Eindrücke, wie auch immer. Wir schauen und es drückt sich etwas bei uns ein. Und irgendwann sagt die Seele, so, es reicht. Keine Lust mehr. Und dann ploppt das, was sich eingedrückt hat, raus. Es möchte einen Ausdruck finden. Und deswegen brechen manchmal Leute zusammen. Und deswegen werden wir manchmal, ich rede da gar nicht von Burnout, aber deswegen wird man manchmal einfach müde und erschöpft. Es drückt sich aus, was eingedrückt ist. Und das muss man auch manchmal zulassen. Ich versuche das mal mit einem anderen Bild deutlich zu machen, wie unsere Seele funktioniert oder warum läuft sie manchmal leer. Ich mache das ganz gern deutlich an dem Bild der Frucht des Geistes. Wir lesen einmal Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn Menschen mir sagen, dass sie leer sind und zum Beispiel gerade nicht lieben können oder dass ihnen die Freude fehlt oder dass sanftmütiges Leben ihnen gerade schwerfällt, oder dass sie sich gerade nicht beherrschen können. Oder was auch immer sie gerade nicht schaffen zu leben und sich erschöpft fühlen und unfähig, das zu leben, was hier steht. Dann frage ich sie, hast du das noch nie leben können? Oder hast du irgendwann schon mal so reagiert, wie es hier steht? Und dann sagen sie, ja natürlich habe ich das irgendwann schon mal so getan. Den Zustand, den ich jetzt gerade erlebe, das ist jetzt kein Dauerzustand, sondern ich konnte durchaus mal lieben und ich habe durchaus auch schon Freude erlebt. Und ich war auch schon sanftmütig zu Menschen, die mir wirklich auf den Keks gingen. Und ich war selbst beherrscht, als ich eigentlich unbeherrscht sein wollte. Und das war gar kein Problem. Ich konnte das. Und ich frage sie dann, und als du das konntest, was hast du denn da gemacht? Das ist eine recht doofe Frage. Ne? Was hast du denn da gemacht? Ja, wie meinst du das, Benny? Ja, ich so, was hast du dann gemacht, als du lieben konntest? Ja, ich habe geliebt. Ja. Und was hast du getan, als du Freude in deinem Leben hattest? Ja, ich habe diese Freude eben versprüht. Und was hast du getan, als du Sanftmut hattest? Ja, ich habe Sanftmut weitergegeben. Ich frage dann, du hast also etwas hergegeben? Und sie sagen, jawohl, ich habe was hergegeben. Und dann bin ich da, wo ich sie haben möchte. Da ist etwas in dir gewachsen. Die Frucht des Geistes. Ich finde das ein wunderbares Bild. Sie wächst. Eine Frucht wächst. Wem erzähle ich's? Sie wächst, aber sie wächst doch niemals nur für dich. Sie wächst, um andere Menschen zu ernähren. Und dann sage ich zu dieser Person, die sich so leer fühlt, könnte es sein, dass du gerade leer gepflückt bist? Denn diese Menschen machen sich ja Vorwürfe. Sie sagen, ich bin leer, ich kann gerade nicht geben, ich möchte so gerne geistlich reagieren und ich kann es nicht. Ich bin leer, meine Seele ist erschöpft. Und ich mache ihnen doch gar keinen Vorwurf dann. Ich sage, du bist vielleicht gerade einfach leer gepflückt. Hast du dir das mal Gedanken drüber gemacht? Stell dir vor, du hast mit deinem Nachbarn Streit. Und jetzt sollst du immer sanftmütig reagieren. Und das tust du dann auch. Der brüllt rum und du sagst, in Jesu Namen sei gesegnet. Der beschimpft dich und schneidet seine Hecke nicht anständig. Und du sagst, ja, mein Gott, dann mache ich das halt. Und so weiter. Also der reagiert wirklich richtig heftig auf dich. Und du schaffst es ihm in Sanftmut und in Liebe, vielleicht auch in Geduld, zu ertragen. Aber eines vergessen wir dabei, wir Christen, die wir immer auf so einem geistlichen Level, hohen Level unterwegs sind. Wir vergessen, dass eine Frucht in uns wächst, die ja für den anderen ist. In dem Moment, wo du Sanftmut weitergibst, pflückt der Mensch deine Sanftmut. In dem Moment, wo du Liebe weitergibst, pflückt der Mensch deine Liebe. In dem Moment, wo du geduldig bist mit Menschen oder mit Situationen, auch in der Gemeinde, pflückt er deine Geduld. Und wie ein leer gepflückter Baum aussieht, das weißt du. Er ist eben leer. Er hat nichts mehr. Er ist leer. Und dann vergessen wir, dass eine Frucht ja immer nachwachsen muss. Eine Frucht muss nachwachsen, damit ich wieder was geben kann. Mir hat das einmal, dieses Bild, sehr geholfen. Die Frucht des Geistes. Ja, ich möchte gerne immer, wie gesagt, geistlich schön reagieren. Ich bete darum. Aber irgendwann kommen die Menschen und pflücken das ab, was da geistlich in mir gewachsen ist. Und so war es bei Elia auch. Er war deswegen seelisch leer und seelisch sehr herausgefordert, weil er was durchlebt hat, weil er sich versucht hat, immer wieder reinzugraben, zu glauben, zu hoffen. Und dann war er irgendwann leer gepflückt. Seine Geduld war am Ende. Es reicht mir, ich kann nicht mehr, ich bin alle. Und wenn du vielleicht hier sitzt heute Abend und du merkst das, ich bin so leer. Und du merkst das dann, wenn du mit Menschen reagierst, gehen wir noch einmal zu dem Nachbarn, dem du immer mit Sanftmut reagiert hast. Und plötzlich merkst du, der kommt dir doof und plötzlich kommst du dem auch doof. Der beschimpft dich und plötzlich bist du zornig und du schimpfst zurück und du merkst, warum kann ich das nicht hier so leben? Ich konnte das doch gestern noch oder vor letzte Woche noch. Das ging doch immer so einfach. Ich kann nicht mehr. Ich bin leer. Und wenn du das merkst, dass deine Seele sich erschöpft hat, dass du leer gepflückt bist, dann hilft das überhaupt gar nichts, jetzt dem Menschen zu sagen, du musst aber, du musst dich freuen und du musst lieben und du musst geduldig sein und du musst sanftmütig sein. Dann braucht es eine Pause. Braucht es wirklich eine Pause. Und ich freue mich so über diesen Text, den wir heute Abend haben. Dass der Elia nicht so, ja, wie so ein Superheld durchgeht und durchzieht, sondern einfach jetzt mal ganz ehrlich ist vor Gott und sagt, ich habe die, ich sag's jetzt nicht, voll. Ich möchte nicht mehr, ich möchte ihn nicht mehr ertragen. Diese Menschen, ey, was habe ich an Geduld mit denen gehabt? Und die haben mich leer gepflückt. Und jetzt noch Isabel von hinten, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hilft es nicht zu sagen, wir müssen noch mehr und wir müssen doch geistlich sein und wir müssen ehrlich sein vor Gott. Wenn die Seele leer ist, dann ist sie erstmal leer. Und dann bekommt Elia eine ganz persönliche Seelsorgestunde von Gott. Und die finde ich richtig toll. 1. Könige 19, 5 bis 7, ich lese es nochmal. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginsterbusch und siehe, ein Engel rührte ihn an. Und er sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wenn die Seele erschöpft ist, wenn du merkst, ich bin leer gepflückt worden von Menschen, wenn du gerade sagst, ich kann das jetzt nicht, so wie die Frucht des Geistes, da Liebe üben und Freude und Sanftmut, ich kann das nicht, dann ist das nicht gut zu sagen, Herr Jesus, ab morgen versuche ich es, dass ich besser werde. Sondern dann, was macht man denn mit so einem Baum, wenn er leer ist? Dann gibt man ihm Zeit. Ich habe jetzt auch so ein wir haben auch so ein paar Apfelbäumchen und ein paar Birnbäumchen, also das ist jetzt nichts Großes bei uns so. Aber ich weiß, wenn die leer sind, dann hilft das gar nichts, wenn ich mich vor denen stelle und sage, stell dir vor, das ist der Baum, in Jesu Namen Apfelbaum, wachs. Birnenbaum, gib deine Frucht. Wenn die Zeit nicht da ist, ist die Zeit nicht da. Dann hilft nur noch, erstmal die richtige Zeit abzuwarten, richtig zu düngen und es hilft Sonne. Und dann hilft es manchmal in uns, dass die Frucht des Geistes wieder wächst, wenn wir uns ja, der Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, einfach ausliefern. Und wenn wir uns diesem Wasser des Heiligen Geistes hingeben. Ich sage manchmal so gerne, lieber setzen statt hetzen. Ja, lieber sich hinsetzen, als mit aller Macht versuchen, irgendwie geistlich jetzt zu reagieren. Ich kann auch sagen, gehen wir wieder zu unserem Nachbarn. Der kommt dir blöd, dass du dich umdrehst und sagst, Herr, ich könnte ihn. Das ist ehrlich. Wenn in der Seele was aufbloppt, dann muss man ehrlich sein. Und Jesus hält unsere Ehrlichkeit aus. Du kannst auch ehrlich sagen, Herr, ich kann das gerade nicht. Ich würde das so gerne, aber ich kann das gerade nicht. Ich kann gerade nicht lieben. Und wenn ich jetzt was sagen würde, selbst wenn ich Sanftmut in meinen Worten klingen lassen wollte, es würde so hart rüberkommen. Ich kann das gerade nicht. Bitte hilf du mir. Sich nicht hetzen, die Seele nicht überfordern, sondern sich dann hinzusetzen in die Gegenwart Gottes. Morgen werden wir darüber sprechen, wie wir das üben können, noch besser üben können, stille zu werden vor dem lebendigen Gott, in seine Ruhe einzukehren, ruhig werden in aller Herausforderung. Wir gehen jetzt einmal in die Behandlungsschritte, die Gott mit diesem Elia geht. Der erste Behandlungsschritt ist schlafen. Ich brauche einmal meine Bibel, Entschuldigung. Alles klar. Ich habe meine Bibel tatsächlich zu Hause gelassen. Beim Bibelabend ist das wunderbar. So, aber ich habe es hier stehen. Und er legte sich hin und schlief. Also, das erste ist schlafen. Ich liebe einen Psalm sehr, und zwar den Psalm 127. Da steht, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das ist für die Seele was ganz Wertvolles und Wichtiges. Da steht dann vorher, dass wenn der Herr nicht das Haus baut, dass umsonst die bauen, die daran eben bauen. Es ist umsonst, dass ihr wach liegt und euer Brot esst. Und dann heißt es dort, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Einfach mal ruhen. Einfach mal nicht weiter hetzen, sondern sich tatsächlich setzen. Gott macht das schon. Es wächst von ganz allein. Und ich darf mich darauf verlassen, wenn ich mich hinlege und mir einfach meine Ruhe gönne und gebe, dass er es gibt. Es ist interessant, in diesem Psalm 127, Vers 3, den habe ich nicht mitgebracht, den könnt ihr nochmal nachlesen, da heißt es dann, den seinen Freunden gibt er es im Schlaf, und dann heißt es dort, Kinder sind eine Gabe Gottes. Ich habe mich immer gefragt, was soll das? Also es ist schön, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ich bin froh über alle drei meiner Kinder, wo super. Aber warum steht das in dem Zusammenhang? Ich habe da lange drüber nachgedacht und dann dämmerte es mir irgendwann. Dann habe ich gedacht, also Gott sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ich soll mich, darf mich hinsetzen, nicht hetzen. Ich darf mich hinlegen und schlafen, denn er gibt es seinen Freunden im Schlaf. Und dann sagt er, und Kinder sind doch eine Gabe Gottes. Ja, was passiert denn mit einem Kind? Es ist eine Gabe. Ich habe mich nie vor den Bauch meiner Frau gestellt und habe gesagt, in Jesu Namen, Arm, wachs oder Füßchen, komm oder es sei eine Nase auf dir, du kleiner Kopf. Es ging ganz von allein. Und dann habe ich das verstanden plötzlich. Ich liege und schlafe und Gott gestaltet. So wie er das Baby im Bauch einfach wachsen und gedeihen lässt, ohne dass ich irgendwas jetzt konstruierend, beratend dazu tun müsste. Gott kann das von ganz allein. Während du einmal nichts tust, manch einem muss man dann sagen, davon geht die Welt dann auch nicht unter. Und das Reich Gottes läuft sogar ohne dich. Und es gestaltet sich sogar Gemeinde Jesu, wenn du mal nicht mehr kannst. Und wenn du einfach mal eine Pause brauchst, weil du merkst, ich bin leer, ich muss schlafen, dann verspricht dir Gott, ich gebe dir das Meine. Ich gebe dir genau das, was du brauchst. Also schlafen. Ein zweiter Punkt, es heißt dort, ein Engel rührte ihn an. Und ich habe daneben geschrieben, ich weiß, dass Gott sich trotzdem für mich interessiert. Gerade dann, wenn mal nichts mehr geht, dann brauchen wir nicht zu glauben, Gott würde nur was von mir halten, wenn ich funktioniere. Er hat Elia nicht aufs Abstellgleis gestellt. Er hat ja nicht gesagt, also bis jetzt hast du ja ganz gut funktioniert, Kerl. Ne? Am Bach warst du gehorsam, bei der Witwe auch, Berg Karmel war auch super und jetzt sitzt du hier wie so ein Versager in der Wüste. Und dann nehme ich mir den Nächsten. Laufen hier noch 7000 rum, die ich übrig gelassen habe. Ich finde schon einen. Das ist vielleicht unser Gedanke, dass wenn wir einmal nicht mehr so können, dass wir dann denken, wir sind nicht mehr wichtig für Gott. Er kann uns dann nicht mehr so gebrauchen. Elia war voller Frust, er war voller Vorwurf, aber Gott war nicht voller Frust über Elia. Und er macht ihm auch keine Vorwürfe und Vorhaltungen. Gott interessierte sich trotzdem für ihn. Das Dritte, wie Gott seiner Seele gut tut, er sagt zu ihm, steh auf und iss. Und dann hat er da vor sich Brot und Wasser. Vielleicht ist das, was er dir dann gibt, ein Stück Wort Gottes. Das wäre mein Wunsch, heute Abend, morgen Abend, die letzten Abende schon, dass wenn du müde bist und fertig bist, er dir irgendein Wort Gottes präsentiert. Dir etwas hinstellt, wo du sagst, genau das war für mich. Das ist ja sehr inhaltsreich, die Tage. Und dann geht man erstmal so durch. Aber vielleicht findest du in der Reflexion dieser Abende und des Sonntagmorgens irgendetwas, wo du merkst, hier hat Gott mich angesprochen. Und das möchte ich gerne nehmen, das möchte ich gerne behalten. Das schreibe ich mir auf. Das ist mein Krug Wasser, das ist mein Stück Brot, was Gott mir in meiner Erschöpfung gibt. Vielleicht ist das Stück Brot und der Krug Wasser ein Mensch, der dir gut tut. Vielleicht, was auch immer er vor dich legt, du darfst es nehmen. Er weiß, was gerade in deiner Erschöpftheit, in deiner Leere, in deinem Ausgepowertsein genau richtig und gut ist. Der vierte Schritt, den Gott dann mit dem Elia geht, ist nochmal schlafen. Das fand ich irgendwie nett. Einmal hätte ja auch gereicht. Aber der brauchte einfach nochmal eine extra Runde Schlaf. Manchmal ist einmal einfach nicht genug. Eine Zeit der Erschöpfung braucht mal mehr und mal weniger Zeit. Manch einer ist schnell wieder fit und ein anderer braucht viel, viel mehr, damit etwas nachwachsen kann. Wir sind sehr individuell und Gott geht da sehr, sehr individuell mit uns um. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich brauche gar nicht so viel Schlaf, meine ich manchmal. Und manchmal sagt meine Frau zu mir, du solltest dich dann doch noch mal hinlegen. Also offensichtlich merkt sie was Leeres in mir, was nachwachsen muss. Und ich bin meistens dann zu schnell wieder auf den Beinen und ich muss dann doch noch mal eine Runde drehen. Vergleich dich nicht mit anderen. Das tut der Seele überhaupt nicht gut. Wenn du auf andere schaust, wie die sind und was sie können und was sie machen und wie toll sie sind, das hilft nicht. Vergleich hilft niemals. Das erschöpft die Seele nur noch mehr. Im Vergleichen schneidet man meistens schlecht ab. Gott geht seinen Weg mit dir und er gibt dir das, was du brauchst. Und wenn er nochmal eine Runde Pause braucht, sagt für dich, dann mach das. Und das fünfte ist, leer sein bedeutet nicht unbrauchbar zu sein. Der Engel sagt zu ihm dann, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das ist, wie gesagt, hatten wir gerade schon mal so ein wenig unser Denken, wenn wir nicht funktionieren und wenn wir nicht leisten, wenn wir nicht weitermachen, dann sind wir auf dem Abstellgleis und dann sind wir für Gott unbrauchbar. Aber das ist nicht so. Das ist doch super zu sehen, dass Gott ganz anders handelt, als wir vielleicht handeln würden. Der Held Elia, erschöpft und keinen Bock mehr auf irgendwas, der nur noch schlafen und essen kann, der ist brauchbar für Gott und Gott hat schon eine Idee für ihn, wie er ihn weiter benutzen kann. Das möchte dich heute Abend ermutigen. Gott ist nicht so sehr an deiner Stärke interessiert und an deinem Können. Er hat das in dich hineingelegt, Stärke und Können, aber daran interessiert oder davon abhängig, das ist er nicht. Vielleicht ist es jetzt mal dran und wichtig, etwas zu tun, was deiner Seele gut tut, weil sie sehr herausgefordert ist oder, um im Bild zu bleiben, weil sie sehr leer gepflückt ist. Vielleicht ist es mal dran, sich hinzusetzen, sich etwas zu gönnen und zu wissen, Gott liebt mich, auch wenn ich mal nicht mehr so kann, wie ich gerne möchte. Und vielleicht ist es dann dran, wahrzunehmen, dass du leer sein darfst und dass dieser Zustand, geistlich betrachtet, überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Es braucht jetzt vielleicht gerade mal Zeit, dass was nachwächst an Frucht des Geistes. Wie gesagt, wir haben meistens einen sehr hohen Anspruch an uns selbst und deswegen verzweifeln wir auch an uns selbst. Und wir machen uns dann Vorwürfe, dass wir das nicht so schaffen. Aber eigentlich wäre es dran, nicht zu verzweifeln und sich nicht Vorwürfe zu machen, sondern sich hinzusetzen und sich Gottes Gegenwart auszusetzen. Ehrlich sein vor Gott und zu sagen, es ist genug. Ich lege mich jetzt hin. Ich gönne mir die Zeit und ich weiß, seinen Freunden gibt er, während sie ruhen und während sie schlafen. Ich wünsche dir eine beruhigte Seele, eine Seele, die vor Gott ehrlich ist und neue Kraft bekommt. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass auch das über den Elia hier steht. Diesen Kampf, den er hatte, dieses, was sich da ausdrückt in seiner Seele. Ich danke dir, dass er sagt, es ist genug und dass er nicht mehr kann. Und du siehst auch heute Abend die Herzen, die sagen, es ist genug, es reicht, ich kann nicht mehr. Es ist genug an Problemen. Es ist genug an Anforderungen. Es ist genug an Konflikt. Es ist genug an Herausforderung. Und wie Menschen da sind, die einfach nichts mehr geben können. Wo die Freude fehlt, wo die Freundlichkeit fehlt, die Liebe, die Sanftmut, das gute Reagieren, vielleicht sogar der Glaube. Es kommt etwas hoch, es ploppt etwas auf. Und ich danke dir, dass wir dir heute Abend unser Seelenleben ausliefern dürfen. Und im Psalm 138, Vers 3, da lässt du sagen, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und du gibst meiner Seele große Kraft. Und dafür danke ich dir. Und wenn wir so jetzt hier sitzen, auch in der Gegenwart Gottes, und wir haben gehört, wir sind vielleicht auch müde, wir werden aber erinnert an unsere eigene Leere, die wir fühlen, dann darfst du jetzt, oder ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, das vor Gott auch so auszudrücken, ganz persönlich für dich, dass du ihm sagst, Herr, es ist genug. Und dass du ihm vielleicht den Bereich sagst, wo du sagst, ich kann hier nicht mehr. Wo du ehrlich bist vor Gott und sagst, ich bin leer gepflückt. Ich würde so gerne geistlich reagieren, ich kann nicht mehr. Dass du ihm das ganz ehrlich jetzt sagst. Und dass du ihn dann bittest, dass das Wasser des Heiligen Geistes und die Sonne, das Licht Jesu, ganz neu auf dich scheint und etwas Gutes und etwas Neues in dir wachsen lässt. Gib dir jetzt die Gelegenheit, dass du das vor Gott ausdrückst, was dich bewegt. Gebet heute Abend ist, Herr, dass du Neues in unserer Seele wachsen lässt. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns keine Vorwürfe machst und keine Vorhaltungen, sondern im Gegenteil, dass du uns kennst und siehst und dass du gerne neue Knospen entstehen lässt. Das ist mein Gebet heute, dass du im Herzen von Menschen neue Knospen entstehen lässt, die dann neue Frucht werden, wo wieder andere dann nehmen können und von uns essen können. Den Sein gibst du es, während sie ruhen, so wie du ein Kind wachsen lässt im Mutterleib und wir können nichts tun. Herr, so glauben wir daran und vertrauen dir von ganzem Herzen, dass du es auch so in uns wachsen lässt. Ich danke dir, Herr, dass du unserer Seele wohltust und gut tust. Und wir in unserer seelischen Herausforderung uns dir hinhalten dürfen. Alle Ehre sei dir, Herr Jesus. Danke für diesen Abend. Segne uns, auch in dieser Nacht. Bring uns zur Ruhe und lass in uns wachsen, was gut ist und dir gefällt. Amen.